Und damit komme ich zum Gottesdienst für heute. Und da sage ich, heute kann ich mal nicht fortlaufenden Predigtext nehmen, sondern ich teile mit euch ein Wort, was Gott mir heute Morgen beim Wachwerden gegeben hat. Aus der Offenbarung, Kapitel 13. Wir lesen das ganze Kapitel. Und ich sah aus dem Meer ein Tier aufsteigen, welches 10 Hörner und 7 Köpfe hatte. Und auf seinen Hörnern 10 Diademe und auf den Köpfen Namen der Lästerung. Und das Tier, das ich sah, war gleich einem Panda. Und seine Füße wie die eines Bären und sein Maul wie eines Löwen waren. Und der Drache gab ihm seine Macht und seinen Thron und große Gewalt. Und ich sah einen seiner Köpfe wie zum Tod geschlachtet. Und seine Todeswunde wurde geheilt. Und die ganze Erde verwunderte sich über das Tier. Und sie beteten den Drachen an, weil er dem Tier die Vollmacht verlieh. Und sie beteten das Tier an und sagten, wer ist dem Tier gleich? Und wer vermag mit ihm zu kämpfen? Und es wurde ihm einen Mund gegeben, der große Dinge und Lästerungen redete. Und es wurde ihm Vollmacht gegeben, 42 Monate zu wirken. Und es öffnete seinen Mund zu Lästerungen, wider Gott, seinen Namen zu lästern und seine Hütte und die, welche ihre Hütte in den Himmel haben. Und es wurde ihm gegeben, mit den Heiligen Krieg zu führen und sie zu überwinden. Und es wurde ihm Gewalt gegeben über jeden Stamm und Volk und Sprache und Nation. Und alle, die auf der Erde wohnten, werden es anbeten, ein jeder, dessen Name nicht geschrieben ist in dem Buche des Lebens, des geschlachteten Lammes von Grundlegung der Welt. Wenn jemand ein Ohr hat, so höre er. Wenn jemand in Gefangenschaft führt, so geht er in Gefangenschaft. Wenn jemand mit dem Schwert töten wird, so muss er mit dem Schwert getötet werden. Hier ist das Ausharren in der Glaube der Heiligen. Und ich sah ein anderes Tier aus der Erde aufsteigen, und es hatte 2 Hörner gleich einem Lamm. Und es redete wie ein Drache. Und die ganze Gewalt des ersten Tieres übt es vor ihm aus, und es macht, dass die Erde und die auf ihr wohnen, das erste Tier anbeten, dessen Todeswunde geheilt wurde. Und es tut große Zeichen, dass es selbst Feuer vom Himmel auf die Erde herabkommen lässt, vor den Menschen, und es verführt, die auf der Erde wohnen, wegen der Zeichen, welche vor dem Tier zu tun ihm gegeben wurde. Indem es die, welche auf der Erde wohnen, auffordert, ein Bild des Tieres zu machen, das die Wunde des Schwertes hat und lebte. Und es wurde ihm gegeben, dem Bild des Tieres Ohren zu geben, auf das das Bild des Tieres auch redete und bewirkte, dass alle getötet wurden, die das Bild des Tieres nicht anbeteten. Und es bringt alle dahin, die Kleinen und die Großen, und die Reichen und die Armen, und die Freien und die Knechte, dass sie ein Mahlzeichen annehmen, an ihrer rechten Hand und an ihrer Stirn, und dass niemand kaufen oder verkaufen kann, als nur der, welcher das Mahlzeichen hat, den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens. Hier ist die Weisheit: Wer Verständnis hat, berechnet die Zahl des Tieres, denn es ist eines Menschen Zahl, und seine Zahl ist 666. Und im nächsten Kapitel, im Abschnitt ab Vers 9, und ein anderer dritter Engel folgte ihnen und sprach mit lauter Stimme, wenn jemand das Tier und sein Bild anbetet und ein Mahlzeichen annimmt an seine Stirn oder an seine Hand, so wird auch er trinken von dem Wein des Grimmes Gottes, der unvermischt in den Kelch seines Zornes bereitet ist. Und er wird mit Feuer und Schwefel gequält werden von den heiligen Engeln, vor den heiligen Engeln und vor dem Lamm. Und der Rauch ihrer Qual steigt auf von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und sie haben keine Ruhetag und Nacht, die das Tier und sein Bild anbeten, und wenn jemand das Mahlzeichen seines Namens annimmt. Hier ist das Ausharren der Heiligen, welche die Gebote Gottes halten und den Glauben Jesu. Ich habe mich heute früh mit einem Vers aus diesem Text geweckt. Was denkt ihr, welcher das ist?
Vers 12, Vers 10, Vers 18. Vers 15.
Genau, Vers 10 im ersten Kapitel und Vers 12 im zweiten. Hier ist der Glaube und das Ausharren der Heiligen. Ich habe dann diese Stelle gesucht und dann gemerkt, dass das tatsächlich zwei Verse sind, diese beiden, die wir eben mit dem Kontext gelesen haben. Und ich habe manches verstanden. Ich habe das letzte Woche schon erzählt, ich bin in einer Gruppe von Pastoren, die sich teilweise sehr intensiv und heftig austauschen. Und ich bin mit einer Schwester nicht übereingekommen an einer Stelle, zwei Schwestern, die sich gegenseitig darin motivieren und sagen, wir haben alle Autorität und wir können... Wir müssen das nur nutzen. Die Gläubigen müssen das Böse einfach aufhalten und zurückdrängen. Und haben sich auf diese beiden Propheten berufen, von denen dann noch die Rede ist. Dass in dieser Zeit des Endes zwei Propheten sind, die miteinander wirken und diese Macht tatsächlich zurücktreiben. Ihr wisst, dass ich oft schon in den letzten Jahren darauf hingewiesen habe, dass gerade für prophetischen Dienst eine Sache wichtig ist, nämlich, dass wir Einsicht in die Zeiten haben. Wenn wir einfach in den Propheten gucken, im Alten Testament, haben wir Worte Gottes, es sind immer Worte Gottes, aber mit komplett gegensätzlichen Aussagen. Gott wird die Feinde vernichten an der einen Stelle und an der anderen, ihr werdet nicht standhalten. Und die große Gefahr ist, dass wenn wir nicht wissen, welches Wort Gottes in welche Zeit gesprochen wird, wir zu denen gehören, die sich verführen lassen. Man kann das am deutlichsten merken, als Jesus selber hier auf der Erde war. Wir haben heute diesen Lehrtext gehört, dass Jesus bekümmert war, als er das Volk sah, dass sie wie Schafe ohne Hirten sind. Ein bisschen weiter, das heißt es. Er weinte. Sagt, dass du Jerusalem, dass du, die da tötet die Propheten und steinigt die zu ihr gesandt sind, dass du doch deine Zeit erkannt hättest. Ich wollte dich schützen wie eine Henne ihre Küken. Aber ihr habt nicht gewollt. Das ist eine der großen Gefahren, dass das Wirken Gottes zu einer bestimmten Zeit nicht wahrgenommen wird, weil man selber andere Ideen hat oder weil die Leiter des Volkes andere Ideen haben. Diese Gefahr bleibt. Und von dieser Gefahr redet der heutige Text. Und deswegen bitte ich,
jeden Einzelnen von uns, dass wir alles, was wir hören, lesen, gesagt kriegen, prüfen, anhand des Wortes Gottes, und zwar im Gesamtzusammenhang. Über diesen Text, das Kapitel 13, ist im Laufe der Jahrhunderte sehr viel spekuliert worden. Ich erinnere mich, dass man jetzt Anfang dieses Jahrtausends, als sich die EU neu strukturiert hat, gesagt hat, ja, das ist wahrscheinlich die EU, dieses Tier mit den 10 Köpfen, und ich will das nicht ausschließen. Ja, jetzt, man hat früher immer gesagt, der Drache ist natürlich der Satan. Andere sagen, ja, der Drache, der wird wahrscheinlich auf China hindeuten. Das ist ja schließlich das Wahrzeichen oder das, ja, das Wahrzeichen dieses Volkes. Und ich würde das insofern nicht ausschließen, weil in diesem Volk oder Reich, nach meiner Überzeugung, seit zwischen ungefähr 100 Jahren am ungebremstesten, ein satanisches Programm der Lüge, der Verführung, der Unterdrückung, des Mordens abläuft. Und man im Moment, gerade im Westen, diese chinesische Technologie zu nutzen versucht, um genau diese Dinge, die uns hier am Ende des Kapitels beschrieben sind, durchzusetzen. Soziale Überwachung, elektronische Kennzeichnung. Es ist heute technisch tatsächlich schon möglich, noch nicht für die gesamte Menschheit, aber ich bin sicher, in wenigen Jahren sind wir an diesem Punkt, dass jeder mittels einer, entweder eines implantierten Chips oder einer unsichtbaren Tätowierung, genau dieses Mahlzeichen verpasst kriegen wird. Es ist geplant. In China ist das jetzt schon im Gang, dass man soziale Scores verpasst kriegt, wo das Verhalten bewertet, benotet wird und wo sich entsprechend der Anpassung an die, an das Regime das öffentliche Leben abspielt oder eben auch nicht. Ja, also dass man Bewertungssysteme damit verbindet. Wenn wir diesen Text einmal sehen, dann beginnt er vergleichsweise unspektakulär. Der Seher Johannes sieht etwas. Er war auf der Insel Patmos, als im Mittelmeer, und er sieht, ich kenne solche offenen Visionen, ein paar wenige Male in meinem Leben habe ich das gehabt, also nicht als Traum, sondern man ist wach, man nimmt auch seine Umgebung wahr, trotzdem läuft dann etwas ab aus der sonst unsichtbaren Welt. Ich kenne das auch, dass zukünftige Dinge gezeigt werden. Sehr beeindruckend. Und trotzdem ist das nur ein Hinweis auf etwas, was sich ereignen wird, damit man sich dann richtig verhält. Das Erstaunliche ist, dass diese Sache damals schon, also 2000 Jahre vorher, einem Mann Gottes gezeigt ist. Bis heute hat sich die Christenheit immer wieder mit diesem Text zu beschäftigen gehabt. Bis heute ist Generation für Generation herausgefordert, vorbereitet zu sein. Ähm, Und zwar in einer Weise, dass wir nicht spekulativ sind, sagen, das ist das und das ist jenes und da müssen wir so und so uns verhalten, sondern dass die Dinge, die den, ich nenne das Wesenskern, unsere Aufgaben treffen, dass wir die beachten. Ihr seht aus dem Meer ein Tier aufsteigen mit einer Todeswunde, also was eine Todeswunde hält. Es wird nicht geschrieben, wer ihm die verpasst. Es wird beschrieben, dass einer der Köpfe praktisch der Schlachtung zugeführt wird, aber auf eine übernatürliche Weise wird es geheilt. Und das Wunder, dieses Heilungswunder, beeindruckt Menschen. Das ist das Erste, was wir für uns beachten müssen. Weil es wird vordergründig immer gesagt, der Teufel ist derjenige, wenn der Teufel Wunder tut, dann ist es zerstörerisch. Und Gott macht eben gute Dinge. Hier geschieht ein Heilungswunder. An einem bösen Geschöpf. An einem unfassbar bösen Geschöpf. Ich beobachte, dass in den letzten Monaten sehr viele Christen nicht wach sind. Einfach sich einnebeln und das, was ihnen von der Obrigkeit vorgeblasen wird, ungeprüft schlucken, als wie man das gewohnt war. Wie es eigentlich auch normal wäre. Man prüft nicht, ist das real, ist das schlüssig, passt das. Sondern man nimmt es hin. Ist ja schließlich von der Obrigkeit, alle Obrigkeit ist von wird eingesetzt. Und wenn, mein eigener Bruder hat mir das heute Morgen geschrieben, man könnte sich viel Auseinandersetzung sparen, wenn man sich einfach an das Wort Gottes hält, aus Römer 12, dass wir für unsere Obrigkeit beten sollen, dann ist auch genügend Zeit. Und dann haben wir unsere Pflicht getan. Dann brauchen wir uns mit den ganzen Armen nicht zu beschäftigen mit dem ganzen Hin und Wieder. Das halte ich nicht für eine kluge Haltung. Weil das einen klaren Auftrag, einen klaren Hinweis an uns, aber herausnimmt und viele andere Dinge, dass nämlich, ich sage nur als Beispiel, dass der Satan ein Vater der Lüge ist und dass immer dort, wo offensichtlich gelogen wird, wir vorsichtig sein müssen, dass das einfach ausgeblendet wird. Und es wird seit mindestens 2 Jahren so schamlos gelogen, dass einige Jahre vorher jeder Politiker, der sich so verhält, längst hätte zurücktreten müssen. Heute. Je dreister jemand ist, umso fester scheint er in den Sattel zu sitzen. Dafür kann ich schwerlich beten und sagen, Herr Segen, was ist das? Ja, bewahre uns, dass wir uns nicht verführen lassen. Bewahre Menschen, die das glauben. Das muss unser Gebet sein. Aber wir lesen, dass Menschen beeindruckt werden. Und zwar dieses Tier, was aus dem Meer heraufsteigt. Das Meer ist üblicherweise das Sinnbild der Völkerwelt. So, damit kriegen wir vielleicht einen kleinen Tipp, dass es also nicht das physische Meer, der Ozean sein muss, sondern das Meer steht in der Bibel für das Völkermeer. Ja, das haben wir in unserer Sprache ja dort auch noch. Und da heraus kommt ein Wesen, dem Macht gegeben wird. Das ist eine der Dinge, die mir hier bei diesem Kapitel auffällt. Es maßt sich das nicht selber an. Es bekommt Autorität übertragen. Jemand, der sich etwas anmaßt, dem kann man noch relativ einfach widerstehen. Aber übertragene Gewalt. Wer soll dem widerstehen? Wenn eine Schlägertruppe gegen die friedlichen Demonstranten auftritt, kann man sich relativ einfach wehren. Wenn aber Menschen mit Autorität ausgestattet sind,
schwarze Uniform,
Polizei drauf, dieselbe Gewalt ausüben, unverhältnismäßig, das ist in den letzten 2 Jahren sehr häufig passiert, es ist sehr viel schwieriger, sich dieser übertragenen Autorität zu widersetzen. Und das begegnet uns hier. Dieses Tier hat keine Macht aus sich selber heraus, sondern bekommt die Autorität vom Drachen übertragen. Und der Drache gab ihm seine Macht und seinen Thron und große Gewalt. Und ich sah einen seiner Köpfe wie zum Tode geschlachtet. Und seine Todeswunde wurde geheilt. Und die ganze Erde verwunderte sich über das Tier. Und sie beteten den Drachen an, weil er dem Tier die Gewalt gab. Und sie beteten das Tier an und sagten, wer ist dem Tier gleich? Und wer vermag mit ihm zu kämpfen? Und es wurde ihm ein Mund gegeben. Hat Autorität. Und es hat einen Mund. Wir sehen hier das satanische Programm, was immer die Autorität Gottes angreift durch Nachahmung. Wenn wir am Anfang der Bibel lesen, und Gott sprach, und es ward, dann wird darin deutlich, dass es nur des Wortes Gottes bedarf, um das Universum und das Leben und den Menschen zu schaffen. Der Mensch selber ist der Einzige, der sich seinem Wort untersetzt hat. Warum? Indem er auf andere Worte gehört hat. Kein Wesen sonst vermag dem Worte Gottes überhaupt sich zu entziehen. Nur der Rebell von Anfang an, der Diabolos, die Schlange, und der von ihm verführte Mensch. Und dieses Prinzip der Verachtung Gottes, mittels desselben Mechanismus, dass nämlich im Mund Worte dagegen redet, das verursacht nicht nur wie am Anfang den Abfall von Gott, sondern hier diese endgültige Verwüstung. Die endgültige Verwüstung des Menschengeschlechtes wird durch einen Mund mit Worten der Lästerung wider Gott und seinen Namen und seine Hütte und die, welche ihre Hütte in den Himmel haben, ausgeführt. Und da sind wir am nächsten Vers, der mich sehr beeindruckt. Wie gesagt, in der Gruppe mit den Pastoren hatten wir in dieser letzten Woche, oder habe ich beobachtet, ich versuche mich da weitgehend rauszuhalten, da ging es um die Kirche. Ja, die Kirche hat ja versagt und die offizielle Kirche, und so wurde also gestritten über die Rolle der Gläubigen in der heutigen Zeit. Und ich hatte darauf hingewiesen und gesagt, die Kirche, wir müssen uns ja nicht gegenseitig angreifen, ob Lutheraner oder Baptisten oder Katholiken oder andere Gläubige richtig oder falsch sind, sondern die Kirche sind die Gläubigen völlig unabhängig von ihrer gemeindlichen Tradition oder von ihrem verfassten Status. Das ist dann ja, also wenn, dann höchstens Freikirchen oder am besten nur noch Vereine, aber ist Verein nicht auch schon zu weit und ist es nicht besser, man geht aus diesem ganzen System raus, nur noch Hauskirchen, ganz ohne. Und ich habe hier die Sicht Gottes dargestellt, gefunden. Ihr Lieben, ist euch aufgefallen, es heißt hier nicht der Tempel Gottes, es heißt auch nicht die Kirche Gottes, sondern siehe die Hütte Gottes bei den Menschen. Das vom Himmel her niederkommende Jerusalem wird genauso bezeichnet. Die Hütte ist das Zelt. Lässt sich beides, also lässt sich aus dem Griechischen in beide Richtungen übersetzen. Die Hütte Gottes ist, wenn man so will, das Zelt der Zusammenkunft. Heute befinden wir uns in der Hütte Gottes. Das ist nicht das Haus der Mission, sondern es ist die Gemeinschaft derer, die Jesus nachfolgen. Dagegen, gegen Gott selber, gegen seinen Namen, den Name Gottes, ist Jeschua, Gott rettet, ist Abba, Vater. Gegen alles das wird geredet, aber eben auch gegen seine Hütte und die welche Hütte ihre Hütte im Himmel haben. Wir lieben, ganz einfach Frage, sind wir die Leute, die eine Hütte im Himmel haben?
Ja, klar.
Warum?
Weil Gott das für uns vorbereitet. Als Jesus zurückgegangen ist, ich bereite euch die Wohnung.
Genau. Weil, wenn wir in Jesus Christus gegründet und erneuert sind, wir nicht mehr Bürger dieser Welt, sondern des himmlischen Jerusalems sind. Nicht sein Werk, sind. Mit Christus, also wir sind mit ihm gekreuzigt, begraben, auferstanden und aufgefahren in den Himmel. In Christus zu sein heißt, wir haben jetzt schon unser Bürgertum im Himmel. Wir brauchen für unseren Körper hier noch ein paar Jahre eine äußere Behausung. Der Körper selber ist weiter nichts als eine äußere Behausung. Aber unser Bürgertum ist in dem Moment. Nur, und das muss uns wachsam halten, gegen diese, gegen Gott selbst, gegen seinen Namen, gegen die Gemeinde Gottes, die Hütte Gottes, und gegen diejenigen, und nur gegen diejenigen, die ihre Hütte in den Himmel haben, geht dieser Kampf. Alle anderen gehören auf die andere Seite, sind dort schon in Beschlag genommen. Wir stehen in dem Kampf und anders als es zum Beispiel sich ableiten ließe aus Epheser 6, aus der geistlichen Waffenrüstung, was heißt, damit ihr an einem bösen Tage zu stehen vermögt, ist in dieser Zeit, von der hier die Rede ist, ich sage nicht, dass das heute ist, aber ich sage, dass das bald sein wird, kein Land mehr zu gewinnen. Und an dieser Stelle weise ich mich mit einigen wenigen Brüdern in dieser Gruppe der Pastoren eins, dass heute nicht die Zeit der großen Erweckungen und des Eroberns für den Herrn und des Herrschens mit dem Christus ist, sondern dass zunächst diese Zeit des Abfalls ist. Und dafür sollen wir vorbereiten. Wie? Genau, Aussagen und Glauben bewahren. Das sind zwei, ich finde das schwierige Dinge. Ausharren, ich kenne das ein bisschen, zumindest aus der Zeit in der Klinik. Beim Ausharren kann man nichts mehr gewinnen. Man nur noch was, man kann sich noch nicht mal was behalten. Man kann sich nur darauf verlassen, dass Gottes Wort wahr ist. Ich habe diese körperliche Erfahrung gemacht. Monatelang, Tag für Tag, am Rande des Todes zu sein und nur durch sein Eingreifen den Tag voll machen zu können. Immer wieder. Immer wieder. Immer wieder. Entscheidend war die gegenseitige Ermutigung. Ich habe das oft bezeugt. Jeder der Besucher hat mir praktisch Kraft gegeben. Die Kraft, die in meinem Körper nicht mehr war, um den Tag auszuhalten. Aber Christus in uns ist eine Realität. Das habe ich aus dieser Zeit mitgenommen. Solange es uns gut geht, solange auch natürliche Lebenskraft in uns ist, ist die in der Regel so stark, dass es uns kaum bewusst ist. Natürlich werden wir getröstet, natürlich werden wir verfolgt, natürlich erleben wir in oder nach solchen Gottesdienst diese Stärke. Aber wenn wir wirklich am Ende sind, und dann ist diese reale Kraft Christi völlig unspektakulär, aber real erfahrbar. Und in dieser leben wir und in dieser leben unsere Geschwister. Wie kann jemand, der in täglicher Lebensgefahr ist, sonntags den Gottesdienst feiern unter einem Kreuz, wenn er nicht in diese Gemeinschaft der Heiligen ermutigt wird? Das Zweite, was mich in diesem Zusammenhang mit der Hütte Gottes bewegt, ist, wie demütig Gott ist. Wie demütig. Das Universum liegt ihm zu Füßen. Aber eine Hütte, in der er geehrt wird, reicht ihm. Ein Zelt. Also, alles in dieser Welt, alles Satanische ist auf Machtausübung angelegt. Aber Gott ist in den Schwachen mächtig. Ihr Lieben, das muss uns wirklich Mut machen. Wir sind keine Überflieger, wir sind keine Megagemeinde, wir sind keine Wunder- oder Glaubenshelden. Wir sind schwache Menschen und in denen offenbart und kreiert sich Gott. Mir fehlt das Wort dafür. Das ist mehr als das. Dort zeigt er sich, dort ist er anwesend. Da ist seine ganze Fülle leibhaft. In dieser Schwachheit. Wenn wir dieses Lied vorhin ernst nehmen, I can only imagine, dann heißt das, natürlich kann ich mir nicht vorstellen, wie wir denken vielleicht, dass es so ganz überwältigend, das Überwältigende ist, dass es auf eine Weise zu uns kommt, dass wir es fassen können. Wir haben vorige Woche von Mose gehört, Gott, der die Decke über sein Gesicht legen musste, weil er gestrahlt hat, Abglanz der Herrlichkeit Gottes, nur durch eine einzige Begegnung mit ihm. Kommt vom Berg der Verklärung, hat die Gesetzestafel bei sich und er strahlt die Herrlichkeit Gottes wieder. Dass das möglich ist, dass ein menschlicher Körper die Herrlichkeit Gottes in sich hat, das ist das eigentliche Wunder. Ja, wir kennen ja oft das Gegenteil, die Entstellung, die Entwürdigung, die Verächtlichkeit, die Niedrigkeit. Ja, er war der Verachtetste von allen, heißt es, von Jesus. Aber dass darin sich die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig manifestiert, ist eines der faszinierenden Wunder. Und dass das unter uns sich fortsetzt. Unter den Heiligen. Und es wurde ihm gegeben, diesem Tier, mit den Heiligen Krieg zu führen. und sie zu überwinden. Und es wurde ihm Gewalt gegeben über jeden Stamm und Volk und Sprache und Nation. Das ist traumatisch, oder? Wo doch der Leitspruch unseres Werkes hier in diesem Raum steht: Mir ist alle Gewalt gegeben im Himmel und auf der Erde, geht hin, machet alle Völker zu Jüngern. Das scheint ein Widerspruch zu sein, oder? Hat nur Jesus die Macht oder hat das Tier die Macht? Ja. Jetzt ist die Zeit der Gnade. Jetzt ist der Tag des Heils. Noch kommen Menschen aus allen Völkern zu Jesus, um hineingefügt zu werden in diesen lebendigen Baum, in diese Hütte Gottes, die bei den Menschen ist. Aber diese Zeit neigt sich wirklich schnell dem Ende entgegen. Noch, Brüder, noch gilt es zu retten, manch ein umnachtet das Herz. Das ist so. Noch gilt es zu retten. Deswegen seid ihr in einem kostbaren Dienst. Deswegen ist jeder, der Jesus bezeugt in dieser Zeit, einer, der seine Ankunft beschleunigt. Aber es kommt eine Zeit, wo ein anderes Wesen Macht kriegt über alle Völker, Sprachen, Stämme, Nationen, alle. Im Moment freut man sich noch über und wundert man sich über solche Länder und Herrscher wie Russland. Ja, ich habe heute Morgen haben wir eine Unterhaltung gehabt. Wladimir Putin war ein kommunistischer Kader. Ist hier in der DDR aktiv gewesen, in Dresden. Hat hier seine Qualifikation für seinen heutigen Dienst gewonnen. War einer, der trainiert war, die Gläubigen zu verfolgen. Ist im Moment einer der wenigen, die dem christlichen Bekenntnis Freiraum zu schaffen versucht. Hat in Syrien angefangen. Zeigt sich in Russland gegenüber der orthodoxen Kirche. Aber es kommt eine Zeit, da kann man sich nicht darauf verlassen, dass man sagt, naja, man geht irgendwo in ein anderes Land, Südamerika oder die orthodoxe Welt oder bei den Griechen, da sind ja noch fromme Gruppen. Es kommt die Zeit, und die ist überschaubar nah, dass dieses Tier Macht erhält über alle Völker. Da kann man nicht mehr ausweichen. Und alle, die auf der Erde wohnen, werden es anbeten. Ein jeder, alle, hört sich hoffnungslos an. Dann wird es präzisiert. Ein jeder, der dessen Name nicht geschrieben ist in dem Buch des Lammes, des Lebens, des geschlachteten Lammes von Grundlegung der Welt. Wenn jemand ein Ohr hat, so höre er. Und diese Sache kann man nicht mit Macht entgegenstehen. Wenn jemand in Gefangenschaft tötet, wird er gefangen werden. Wenn jemand tötet, wird er getötet werden. Das heißt, diese geistliche Macht ist gegen dieses kein Kraut gewachsen. Keine menschliche Revolution oder Gegenrevolution oder Widerstand oder sonst etwas wird das aufhalten können. Und hier haben wir das erste Mal, hier ist das Aussagen der Glaube der Heiligen. Dort wird das noch verkürzt gesagt. Hier ist, also hier, wenn diese Macht sich schon zeigt, weltweit. Hier ist der Glaube des Ausharren. Und dann kommt diese zweite Sache, der letzte Abschnitt dieses Kapitels, ein zweites Tier. Zwei Hörner wie ein Lamm. Und das ist für mich das Zeichen des Antichristen. Das ist etwas, was sich gebärdet wie ein Lamm, äußerlich, aber innerlich ein Antiprogramm hat.
Jetzt habe ich mal eine Frage. Ein Lamm hat doch noch keine Hörner, oder? Ist doch ein Gitter da, oder was?
Ein Lamm zeigt sich das schon. Nein, beim Lamm zeigen sich natürlich die Ansatz. Für mich ist das so, dass man das unterschätzen wird. Dass das klein daherkommt. Nicht, bei weitem nicht so raubtierhaft wie das erste. Ja, was in der Zusammenstellung verschiedenster zerstörerischer Mächte erkennbar offensichtlich hat oder ist. Dann kommt etwas, das scheint dem Lamm Gottes ähnlich zu sein. Und das bringt alle dahin. Die Kleinen, die Großen, die Reichen und die Armen, die Freien und die Sklaven, dass sie ein Mahlzeichen annehmen an ihrer rechten Hand oder an ihrer Stirn. Und dass niemand kaufen oder verkaufen kann, als nur der, welcher das Mahlzeichen hat. An dieser Stelle wird nichts gesagt von Widerstand, wird nichts gesagt von Glauben aushaben. Ich sage das, warum? Das muss vorneweg klar sein. Glaube und Ausharren und dieses Gefestigtsein in Jesus Christus kann man dann nicht mehr erwerben. Das ist kein Zufall, dass das im Vers 10 steht und dann kommt das Mahlzeichen des Tieres. Das bedeutet, in dieser Zeit, in dieser kämpfenden Zeit, muss bei uns etwas klar sein. Festgebunden sein an Jesus Christus. Es wird uns nicht gesagt, wie dann oder ob dann die Gläubigen diese 3,5 Jahre überstehen. Wovon die leben, steht nicht. Es kann sein, dass das zusammenfällt mit dieser großen Verfolgung. Ich will darüber nicht spekulieren. Ich will nur eine Sache sagen. Ja, ich will nur eine Sache sagen. Dass für uns klar sein muss, dass wir unser Leben nicht geliebt haben dürfen bis in den Tod. Das heißt, sich in Jesus zu bergen. Das heißt, sich auf ihn verlassen. Das heißt, zu wissen, dass er der Erste und der Letzte ist. Anfang und Ende. Und dass wir in ihm geboren sind, das bedeutet, unsere Hütte ist im Himmel. Nicht unser Glaube. Das wird nämlich in dem nächsten Kapitel nochmal deutlich. Nicht unser Glaube rettet uns, sondern springe ich eben in das nächste Kapitel 14, Abvers 9. Ein anderer vierter Engel folgte ihnen und sprach mit lauter Stimme: Wenn jemand das Tier und sein Bild anbetet und ein Mahlzeichen annimmt an seine Stirn oder an seine Hand, so wird auch er trinken von dem Wein des Grimmes Gottes, der unvermischt in dem Kelch seines Zornes bereitet ist. Und er wird mit Feuer und Schwefel gequält werden vor den heiligen Engeln und vor dem Lamm. Und der Rauch ihrer Qual steigt auf von Ewigkeit zu Ewigkeit. Lieben, das ist nicht das, was man immer mit Hölle bezeichnet. Oder das ist Hölle. Ja, das ist so, das ist das, was wir hier haben. Dieses Ewige, es ist dieses endgültige von Gott abgefallen sein. Das hat nichts mit Strafe für böse Taten zu tun. Das ist, einen Weg gewählt zu haben,
der in die ewige Verdammnis führt, weil man es ausgeschlagen hat, Jesus nachzufolgen. Und da heißt es, sie haben keine Ruhe Tag und Nacht, die das Tier und sein Bild anbeten, und wenn jemand das Mahlzeichen seines Namens annimmt. Hier ist das Ausharren der Heiligen, welche die Gebote Gottes halten und den Glauben Jesu. Hier wird eine Sache deutlich. Unser Glaube reicht nicht. Logisch. Der Glaube Jesu, der aber für jeden zur Verfügung steht. Sein Glaube rettet uns. Wir sind nicht ihm ebenbürtig, wir sind nicht wie Jesus. Es wird immer wieder so merkwürdiges Zeug gelehrt. Wir sollen werden wie Jesus. Unsinn. In Jesus. Ganz was anderes. Wir stehen nicht neben ihm. Wir sind nicht in Konkurrenz mit ihm. Er in uns und wir in ihm. Das ist verschmolzen. Eins sein. Eins werden mit ihm. Das geschieht durch den Glauben. Das geschieht durch Hingabe. Das geschieht durch, Herr Jesus, mach was du willst. Das geschieht, wie es Petrus sagt. Oder der Mann mit seinem, Petrus, der sagt, Herr, rette mich. Oder der Mann, der sagt, ich glaube nicht. In Klammern eigentlich ja doch nicht, hilf meinem Unglauben. Das sind die Rettungsrufe. Das wird uns retten. Diese endgültige, sichere, hundertprozentige Abhängigkeit. Wir brauchen nichts uns oder anderen vorspielen und sagen, ja, mein Glaube ist ja endlich so weit gereift, dass ich auch da widerstehen kann und ich werde nicht das Mahlzeichen des Tieres annehmen, sondern ich lasse mein Kreuz da drauf tätowieren. So. Nützt nichts. Ja? Das Siegel Jesu ist der Geist Gottes, ist dieses mit dem Blut gereinigt, gekennzeichnet wie die Türen in Ägypten, ja, wo das Zeichen des geschlachteten Lammes drauf fahren und der Todesengelkunde nicht rein. Das ist das, was uns hält. Ja.
Ich möchte mal ganz kurz von meiner Mutter berichten, die ist dann manchmal nicht ganz so, sie sagt immer, sie hat den Traum und war nicht so stark, aber wo sie dann mal zu einer Naturheilerin musste, also sie so mal heilen musste, das hat sie dann erst nicht gekriegt, wo sie dort war, wollte sie auch so eine Technik anwenden und hat meine Mutter auch bloß im Stillen gemeldet, also Gott bewahre mich davor, das ist, das kann ich ja nicht machen. Und dann sagt diese Ärztin, also warum funktioniert das alles nicht?
Das ist so.
Das ist so.
Das ist so. In dieser Einfachheit zu Jesus zu kommen. Und nochmal, hier ist das Ausharren der Heiligen, welche die Gebote Gottes halten. Das bedeutet bewahren und den Glauben Jesu. Das, ihr Lieben, freut mich, dass wir diese Gewissheit mitten in dieser schwierigen Zeit nehmen dürfen. Und dass wir von dem Kelch der Gnade und nicht von dem Kelch des Zornes tun. Das ist das Zweite. Wenn wir miteinander das Abendmahl feiern, dann ist dort dieses Gebundensein an Jesus für uns erfahrbar. Er in uns, wir zusammen in ihm. Jesus, du bist heilig. Deine Heiligkeit, deine Gerechtigkeit, deine Wahrhaftigkeit entsprechen dem, was unsere Berufung hätte sein sollen, wovon wir alle abgewichen sind und was du wiederherstellst. Dafür preisen wir dich. Darin bergen wir uns in dir. Du bist der Erste und der Letzte, der Anfang und das Ende. Du bist der Vollkommene. Ich preise dich für dein lebendiges Wort, für deinen lebensrettenden und erneuernden Geist und für deine Macht, die uns mitten in diesem Sturm
bewahrt. Du bist unser Herr. Dich ehren wir.